So, letzte Runde. Schlag bitte auf Markus Kapitel 15. Und wir wollen uns heute Abend in dieser letzten Bibelarbeit die Verse 42 bis Kapitel 16, Vers 8 anschauen. Das dürfte auch das letzte Blatt in eurer Mappe sein. Und ich lese uns zu Beginn Gottes Wort aus Markus Kapitel 15 ab Vers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Der Apostel Paulus schreibt einmal an die Gemeinde in Korinth Folgendes: Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich ist auch euer Glaube. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Denn wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Wie gesagt, das sind Worte von Paulus, und ich glaube, die sind damals genauso gültig gewesen, wie sie heute immer noch gültig sind. Ja, ich war, glaube ich, so in der Grundschule, und da habe ich das erste Mal gehört, dass es Menschen gibt, die sagen, sie wären Christen, und die nicht glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und ich weiß noch, wie ich damals als kleiner Junge da saß, dachte, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Aber nach einer Weile habe ich begriffen, es gibt auf dieser Welt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Christen, die glauben an die Bibel, gehen in eine Gemeinde und glauben eben alles, was in der Bibel steht. Und dann gibt es noch die Nichtchristen, und die glauben eben nicht an die Bibel und gehen deswegen auch nicht in eine Gemeinde. Aber dann zu erfahren, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen und nicht an die Auferstehung glauben, das ging nicht in meinen Kopf rein. Und im Grunde geht es mir heute nicht anders. Entweder das, was wir hier gerade in Gottes Wort gelesen haben, ist wirklich passiert, hier in Raum und Zeit in der Geschichte vor ungefähr 2000 Jahren, dann hat unser Glaube eine feste Grundlage. Oder es ist nicht passiert. Aber dann ist das, was wir so Christliches Tag ein, Tag aus tun, ziemlich sinnlos. Ja, gerade hier in Deutschland begannen Theologen in den letzten Jahrhunderten, all das von der Bibel in Frage zu stellen, was so einem modernen, aufgeklärten Menschen ja komisch erscheint oder nicht so leicht glaubwürdig. Ja, und so wurden nacheinander Dinge wie die Schöpfung, Tatsache, dass Jesus Gott war, oder die Auferstehung bezweifelt. Also sowas kann man doch einem modernen Menschen nicht zumuten. Ja, früher haben ja die Leute auch an Zauberer und an Hexen geglaubt und so. Da konnte man denen sowas erzählen. Aber heute wissen wir doch, dass es sowas nicht gibt. Und deswegen kann man auch die Auferstehung einem modernen Menschen nicht zumuten. Die von euch, die noch in der Schule sind, haben vielleicht so etwas Ähnliches oder das genau so im Rallye-Unterricht gehört. Aber Paulus sagt zu all diesen Thesen, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich, nichtig, Unsinn und überflüssig. Aber die Tatsache, dass das schon Paulus vor 2000 Jahren gesagt hat, das zeigt uns, dass man nicht erst seit ein paar hundert Jahren daran zweifelt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Es ist nun mal die menschliche Erfahrung, dass jemand, der gestorben ist, tot ist. Ja, da passiert nichts mehr und der kommt auch nicht mehr zurück. Und es ist so gegen die Erfahrung, dass ein Mensch, nachdem er gestorben ist, wieder zurückkommt, dass Menschen zu allen Zeiten nicht sich schwer getan haben, an die Auferstehung zu glauben. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Jesus ein paar Mal seinen Jüngern erzählt hat, ich werde sterben, aber keine Angst, ich werde danach wieder auferstehen. Und in allen Evangelien zeigt sich, keiner dieser Jünger hat nur auch im Geringsten damit gerechnet, dass Jesus wirklich auferstehen würde. Ich möchte, dass ihr heute begreift, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass er wirklich auferstanden ist und dass das eine wirkliche Reaktion von euch erfordert. Er ist wirklich gestorben, Jesus ist wirklich auferstanden und von euch verlangt das eine wirkliche Reaktion. Der erste Vers von unserem Abschnitt ist Vers 42 und da befinden wir uns jetzt an dem Punkt, wo Jesus gestorben ist. Es ist irgendwann am Nachmittag, nach 3 Uhr. Jesus hatte sich nicht selbst gerettet, wie die Spötter gefordert hatten. Er war nicht im letzten Moment vom Kreuz gestiegen und er hatte auch nicht allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Er war gestorben, tot. Und für seine Freunde, vor allem denke ich für die Frauen, die das ja von Weitem so beobachtet hatten, da war jede Hoffnung vorbei. Und trotzdem fängt Markus nicht an zu klagen. Er hätte ja jetzt noch schreiben können, das hier ist der Nachruf auf Jesus, wir trauern um Jesus Christus von Nazareth und dann 10 Gründe, warum es so schlimm ist, dass Jesus jetzt nicht mehr da ist. Und dass er vielleicht in unseren Gedanken ja weiterleben wird und dass wir immer an ihn denken werden und sowieso. Das macht Markus aber nicht. Und stattdessen beschreibt er das, was nun geschah, aus einem Grund. Er möchte, dass jeder, der sein Evangelium liest, davon überzeugt ist, dass Jesus wirklich tot war. Darum geht es in den Versen 42 bis 47. In Vers 42 lesen wir, es war schon Abend geworden. Nach damaliger Zeitrechnung begann der Abend schon um 3 Uhr nachmittags. Und das Problem war, dass für Juden Tote nicht am Sabbat am Kreuz hängen durften. Der Sabbat war ja ihr heiliger Tag. Und im Grunde war der Sabbat der Samstag, aber trotzdem hat man die Tageszeiten anders gerechnet, denn der Sabbat ging schon am Freitagabend um 6 los. Das heißt, um 3 Uhr am Freitag war Jesus gestorben und jetzt ging das schon ziemlich auf den Sabbat zu. Und deswegen haben die Juden gedrängelt. Ja, er darf nicht am Sabbat am Kreuz hängen bleiben. Und von daher war es nicht überraschend, dass irgendwer sich darum kümmert, dass Jesus noch schnell vorher beerdigt wird. Aber was verwundert ist, wer das tut. Man könnte ja denken, ja, jetzt kommen die Jünger. Ja, die sind ja alle weggerannt, aber ich meine jetzt, vielleicht haben die Frauen ihnen ja Bescheid gesagt und gesagt, Jünger, jetzt könnt ihr kommen und solltet ihn vielleicht, bevor der Sabbat losgeht, dann noch schnell beerdigen. Aber von den Jüngern ist immer noch nichts zu sehen. Stattdessen plant ein Mann namens Josef von Arimathea die Beerdigung. Und wir erfahren über ihn eine Sache, nämlich, dass er Mitglied des jüdischen Hohen Rates war. Er war also Mitglied von dem Gericht, was Jesus nur ein paar Stunden vorher zum Tode verurteilt hatte. Und nicht nur das, Markus schreibt in Vers 43, dass er ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates war. Im Hohen Rat waren immer ungefähr 70 Leute und er gehörte zu den Top-Leuten da, auf den hat man gehört. Und dieser Josef glaubte Jesus. Johannes schreibt sogar in seinem Evangelium, dass er ein Jünger von Jesus war. Und dann fügt er hinzu, aber heimlich aus Angst vor den Juden. Markus schreibt über ihn, er wartete auf das Reich Gottes. Wir wissen nicht, wo Josef war, als Jesus verurteilt wurde. Vielleicht saß er dabei und hat einfach nichts gesagt. Vielleicht hat er auch in Hinterkammer, als sie sich beraten haben, ernsthaft widersprochen. Aber ich glaube das nicht, weil so deutlich gemacht wird, dass er ruhig war aus Angst vor den Juden. Vielleicht ist er auch einfach zu Hause geblieben. Aber jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo er sich sagte, stopp, mein heimlich Jünger sein, mal hier, mal da, mal nicht so richtig, das will ich nicht mehr. Jetzt reicht's, ich werde Jesus beerdigen. Und das hieß natürlich, dass jetzt bekannt werden würde, für alle sichtbar, dieser Josef, der ist ein Jünger. Aber das war ihm jetzt nicht mehr wichtig. Und bei Johannes lesen wir, dass er Hilfe bekam von einem anderen Obersten der Juden, nämlich einem der höchsten Pharisäer, ein Mann namens Nikodemus. Die beiden haben Jesus zusammen beerdigt. Und dieser Nikodemus war nicht Mitglied des Hohen Rates, sondern dieser Nikodemus war einer der Obersten von denen, die die neuen Theologen ausgebildet haben. Einer der angesehensten Theologen. Und der war Jahre vorher zu Jesus gekommen und hatte mit ihm ein Gespräch geführt. Und in diesem Gespräch ging es um Glaube, um Liebe, um Wiedergeburt. Das ist dieses ganz bekannte Kapitel, Johannes Kapitel 3, wo Jesus diesen bekannten Vers sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat und so weiter. Und dieser Nikodemus hat auch wahrscheinlich über die Jahre Jesus beobachtet, aber wollte seine Karriere auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Aber auch für ihn war der Moment gekommen, jetzt zu sagen, okay, ich werde Jesus beerdigen. Ja, die obersten Juden und die Pharisäer kommen ja in den Evangelien wirklich schlecht weg. Also wirklich schlecht weg. Aber die Ironie ist, dass zu Gottes Volk, seitdem Jesus auf der Erde war, Menschen aus allen Völkern, aus allen Sprachen, aus allen Schichten und aus allen Hintergründen gehörten. Juden und Heiden, alle möglichen Menschen und eben auch Pharisäer. Ja, es klingt fast ironisch, dass zwei von ihnen am Ende dafür sorgen, dass Jesus nicht verscharrt wird wie ein Schwerverbrecher, sondern eine Beerdigung bekommt, wie sie normalerweise nur höhere Bürger bekamen. Jesaja in seiner bekannten Prophezeiung in Kapitel 53, ich habe die schon oft zitiert, schreibt in Jesaja 53, Vers 9, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Ja, das war das Normale, was auf einen Schwerverbrecher wartete, der am Kreuz gestorben war, ein Grab bei Gottlosen, also irgendwo verscharrt in der Erde ohne große Beerdigung. Aber dann heißt es weiter, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Dieser Vers macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen, also er starb wie ein Gottloser und das war eigentlich seine Bestimmung, aber dann war er bei einem Reichen in seinem Tod. Genau das erfüllt sich hier. Erst starb Jesus wie ein Schwerverbrecher und dann wird er beerdigt wie ein ehrenhafter Bürger. Das Problem für Josef war allerdings, dass gekreuzigte Männer nicht einfach von irgendwem abgenommen werden durften. Normalerweise wurden sie von den Soldaten genommen und in ein Massengrab für Verbrecher gelegt. Oder, das machten die Römer noch lieber, sie ließen die Toten einfach hängen als Abschreckung. Und dann wurden sie einfach so lange hängen gelassen, bis sie von irgendwelchen Viechern oder wilden Vögeln aufgefressen waren. Und deswegen musste Josef zu dem obersten Römer gehen und um Erlaubnis fragen. Und das war in diesem Fall Pilatus. Und Pilatus wunderte sich. Wahrscheinlich wunderte sich Pilatus über so einiges, zum Beispiel, dass jetzt ein Mitglied des Hohen Rates kommt und Jesus plötzlich beerdigen will. Aber er wunderte sich vor allem darüber, dass Jesus schon tot war. Ja, oft dauerte es mehr als 15 Stunden, bis jemand nach einer Kreuzigung starb, manchmal sogar mehrere Tage. Bei Jesus waren noch keine 9 Stunden vergangen. Ich habe euch ja gesagt, er wurde um 9 Uhr beerdigt, um 12 Uhr ist es dunkel geworden, um 15 Uhr ist er gestorben und jetzt war vor 18 Uhr noch. Das heißt, es waren noch nicht 9 Stunden vergangen und Pilatus wundert sich, hä, der soll schon tot sein? Und Pilatus holt den Hauptmann. Wahrscheinlich denselben Hauptmann, der ihn als Sohn Gottes bezeichnet und bekannt hatte. Und wie Johannes uns berichtet, hatten die Juden gebeten, dass die Leichname eben vor dem Sabbat vom Kreuz genommen würden. Und dann haben die Soldaten gesagt, wir müssen den Tod beschleunigen und sie haben den beiden Verbrechern die Beine zerschlagen. Der Grund dafür war, wenn die dann gebrochene Beinknochen hatten, konnten sie sich nicht mehr abstützen, um zu atmen. Das muss man, wenn man am Kreuz hängt, machen. Und wenn man das nicht mehr machen kann, erstickt man und stirbt schneller. Und dann kamen sie zu Jesus und haben Jesus angeguckt und Jesus war schon tot. Sah zumindest sehr tot aus. Und deswegen haben sie ihm in die Seite gestochen. Und was dann rauskam, war nicht einfach normales Blut, sondern es war Blut und Wasser. Gemeint ist, dass man an dem, was da rauslief, schon erkennen konnte, dass sich die roten Blutkörperchen und alles, was so rot ist im Blut ist, schon abgesetzt hatte, wie bei einem Toten. Dass das Blut nicht mehr geflossen ist. Und nachdem der Soldat, also Jesus, seinen Speer in die Seite gestochen hatte, konnte jeder sehen, dass das Blut von Jesus schon länger stand und dabei war, sich abzusetzen. Und damit war klar, Jesus ist tot und das schon seit längerer Zeit. Und so kam der Hauptmann dann auch zu Pilatus, wie wir hier in Vers 45 lesen, und sagte, ja du, der ist tot. Und Pilatus war damit zufrieden und erlaubte dem Josef, Jesus zu begraben. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, die Juden wissen auch nicht, was sie wollen. Und Josef hatte sich vor noch nicht allzu langer Zeit ein Grab in den Felsen hauen lassen. Das machten, wie gesagt, nur wohlhabendere Menschen. Es ist wie ein Raum in so einem Felsen drin, so eine Felsenhöhle. Und da gibt es so eine Steinbank und auf diese Steinbank wird dann der Tote draufgelegt. Und um das Ganze zu schützen, hat man so einen großen, runden Stein davor gerollt. Und ja, den konnte man dann zur Seite schieben, wenn man stark war. Werden wir später noch sehen. Und bei dieser ganzen Aktion beobachteten ihn die Frauen, die auch schon die Kreuzigung beobachtet hatten. In Vers 47 steht, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. Und die Frage ist jetzt, warum berichtet Markus das Begräbnis von Jesus so, wie er es tut? Wie schon gesagt, er will vor allem den Lesern eines deutlich machen. Wenn irgendjemand ankommt und behauptet, Jesus ist nicht wirklich gestorben, dann gibt es einige Gründe, dass es wirklich ist. Wisst ihr, eine Auferstehung wäre nichts Besonderes mehr, wenn der, der aufersteht, vorher nicht tot war. Und deswegen möchte Markus uns klar machen, Jesus war wirklich tot. Ja, das ist heute vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Islam wichtig. Der Islam hält Jesus für einen sehr hohen Propheten und der Islam sagt auch, dass Jesus tatsächlich am Ende an einem Kreuz landete. Aber entweder wird behauptet, ja, man hat damals den Falschen gekreuzigt, jemand, der so ähnlich aussah wie Jesus. Oder man sagt, Jesus wurde zwar gekreuzigt, aber er ist bei seiner Kreuzigung nicht wirklich gestorben. Er war nur scheintot. Und Markus zeigt uns hier in den Versen 42 bis 47, das ist Unsinn. Drei völlig unterschiedliche Gruppen können bestätigen, dass Jesus wirklich tot war. Obwohl sie sich untereinander vermutlich überhaupt nicht kannten. Zuerst die Römer in Person des Hauptmanns. Ja, Jesus ist wirklich tot, wir haben es überprüft. Dann einer der obersten Juden, Josef von Arimathia, auch noch einer vom Hohen Rat. Und drittens die Frauen, die zu den besten Freunden von Jesus gehört. In anderen Worten, egal wen du fragst, egal welche Gruppe du fragst, egal welche Interessen die Juden haben, egal welche Interessen die Römer haben und egal welche Interessen die Freunde von Jesus hatten, sie alle sind sich in einer Sache völlig einig, dass Jesus wirklich tot war. Es ist jetzt Freitagabend, kurz vor 18 Uhr. Der Sabbat geht gleich los, Jesus ist tot. Er ist wirklich tot. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Kapitel 16 beginnt 24 Stunden nach dem Ende von Kapitel 15. Wir sind jetzt am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr. Der Sabbat ist vorbei. Jetzt haben die Geschäfte wieder aufgemacht, die Frauen gingen einkaufen. Und wenn Menschen damals in diese Steingräber gelegt wurden, dann wurden sie nicht nur eingewickelt, sondern auch gesalbt und mit allen Arten von Kräutern und Gewürzen und Duftölen und was weiß ich nicht alles eingeschmiert. Es sollte alles den Geruch der Verwesung überdecken. Das hatten schon Josef und Nikodemus direkt nach der Beerdigung gemacht, aber jetzt wollten die Frauen das sozusagen wieder auffrischen, damit es nicht anfängt zu stinken. Und zu ihrer großen Überraschung war der Stein gar nicht mehr vor dem Grab, sondern er war weggewälzt worden. Und sie hatten ja richtig Sorge, wie sollen wir den Stein wegbekommen? Und sie kommen dahin und der Stein ist weg. Beim Grab angekommen, merkten sie nicht nur, dass der Stein weggerollt war, sondern auch, dass Jesus weggenommen worden war. Und stattdessen stand ein anderer Mann dort, und es war ein Engel in der Gestalt eines jungen Mannes. Ja, dass sie sich erschraken, ist keine wirkliche Überraschung. Dabei hatte der Engel für sie die beste Nachricht der Welt. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Ja, die Botschaft ist Jesus, der noch Stunden vorher am Kreuz hing, er ist auferstanden. Der wirklich tot war, wir haben gesehen, dass er wirklich tot war, der ist nicht mehr tot, sondern der ist lebendig. Und das ist die letzte Antwort auf jede schlechte Nachricht in dieser Welt. Jede schlechte Nachricht, die du so bekommst in dieser Welt, hat ja irgendwo direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun. Ja, Krankheiten sind eine schlechte Nachricht, weil sie zum Tod führen. Kriege sind eine schlechte Nachricht, weil viele Menschen sterben. Verletzungen sind schlechte Nachrichten, weil sie Vorboten der größten Verletzung, nämlich des Todes, sind. Und deswegen ist die Auferstehung von Jesus die beste Nachricht der Welt, weil die Auferstehung uns gezeigt hat, dass es etwas bzw. jemanden gibt, der tatsächlich stärker ist als der Tod. Aber ist Jesus eigentlich wirklich auferstanden? Wir haben ja beim Tod von Jesus gesehen, dass es Menschen gibt, zum Beispiel im Islam, die bezweifeln, dass er wirklich tot war. Noch viel mehr Menschen glauben zwar, dass er wirklich tot war, aber dass er niemals wirklich auferstanden ist. Die meisten Theologen, zum Beispiel an den Universitäten hier in Deutschland, die gehen davon aus, dass die Auferstehung ein Mythos ist. Ja, die Jünger saßen da, Jesus war tot, sie waren sehr traurig, erst konnten sie überhaupt nichts machen und dann haben sie sich aber irgendwann überlegt, wisst ihr was? Die Botschaft von Jesus, die ist viel stärker. Und auch wenn Jesus jetzt tot ist, wir tragen die Botschaft weiter. Wir verkündigen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Er ist zwar in Wirklichkeit tot, aber das macht nichts, weil seine Botschaft, die lebt ja weiter. Und wir verkündigen jetzt seine Botschaft und in seiner Botschaft, da lebt er noch weiter. In Wirklichkeit ist er zwar immer noch tot, aber in unseren Herzen, da lebt er. Aber nicht nur heute, sondern auch damals fiel es den Leuten schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ja, zum Beispiel nur 100 Jahre nach der Auferstehung gab es einen römischen Philosophen, der hieß Celsus. Und der hat ein Werk gegen das Christentum geschrieben. Und er schreibt in seinem Werk Folgendes. Er sagte, das Christentum kann gar nicht wahr sein, weil die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen waren. Das Wort von Frauen zählte in der damaligen Gesellschaft nichts. Vor Gericht waren sie nicht als Zeugen zugelassen und Celsus fügt dann hinzu, außerdem sind Frauen hysterisch und man kann sie sowieso im Alltag nicht ernst nehmen. Ja, das klingt für uns heute zu Recht menschenverachtend und frauenfeindlich. Aber es war im Prinzip das, was damals alle Männer glaubten. Celsus übersieht allerdings bei seinem Argument eine Sache. Denn natürlich wusste auch Markus, dass das Wort von Frauen nicht viel zählte. Der war ja nicht dumm. Hätte er sich die Auferstehung ausgedacht, ja, hätte er sagen wollen, ja, die Auferstehung ist zwar gar nicht passiert, aber ich schreibe das jetzt hier mal so auf. Dann hätte er niemals Frauen als Zeugen benannt. Das wäre in der damaligen Zeit völlig unglaubwürdig gewesen. Aber Markus verweist uns wiederholt auf die Frauen als Zeugen. Dreimal nennt er sie mit Namen. Ja, einmal in Vers 40, das hatten wir heute Morgen als Zeugen der Kreuzigung. Dann in Vers 47 als Zeugen des Begräbnisses. Und dann in Kapitel 16, Vers 1 als die Personen, die Jesus früh am Sonntagmorgen salben wollten. Wenn ihr mal reinschaut in Vers 47 von Kapitel 15, dann sind dort die Namen der Frauen genannt. Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses. Und dann in Kapitel 16, Vers 1, noch einen Vers später wieder, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus. Jakobus und Joses waren zwei Brüder, das ist also dieselbe. Und Salome. Und das ist eigentlich schlechter Stil. Ja, in zwei Versen hintereinander zweimal die Namen von Leuten zu nennen. Ja, das ist so ungefähr, wie wenn ich hingehe und sage, Ich war gerade mit Thomas, Darius und Noah Fußball spielen und danach war ich dann mit Thomas, Darius und Noah noch Brennball spielen. Das würden wir so nicht sagen. Wir würden sagen, danach war ich noch mit ihnen Brennball spielen. Aber Markus verwendet die Namen hintereinander zweimal, um eins deutlich zu machen. Fragt sie, geht hin. Wisst ihr, wenn wir heute so einen Verweis machen, ich weiß nicht, wie viele von euch studieren oder studiert haben, dann setzen wir eine Fußnote unten. Das gab es früher noch nicht. Könnten sagen, die Glücklichen. Aber wenn man damals so einen Verweis machen wollte, so nach dem Motto, ich habe hier eine Angabe, ich habe hier jemanden, auf den ich mich berufe und den könnt ihr fragen, dann hat man die Namen immer genannt. Und deswegen stehen hier so oft die Namen der Frauen. Markus sagt, geht hin, fragt sie. Es wäre von Markus total dumm, die Namen der Frauen so oft zu erwähnen, wenn er sich das alles nur ausgedacht hat. Ja, damals zählte das Wort von Frauen nicht viel. Der einzige Grund, warum Markus sie als Zeugen nennt, ist, weil sie Zeugen waren von einer wirklichen Auferstehung. Ja, Markus sagt, geht hin, fragt sie. Sie haben es gesehen. Und dann gibt es noch ein anderes Argument, warum Jesus nicht auferstanden sein kann. Manche Leute sagen, die Frauen wurden einfach nicht fertig mit dem Tod von Jesus. Ja, die saßen da und haben das ganze Wochenende geheult. Sie wollten es nicht wahrhaben und dann irgendwann haben sie sich's eingebildet. Ja, um mit der ganzen Trauer und dem ganzen Leid fertig zu werden, haben sie sich die Auferstehung vor lauter enttäuschter Hoffnung eben ausgedacht. Aber so sehr, dass sie es wirklich geglaubt haben. Das Problem dabei ist, du kannst dir nur etwas einbilden, was du auch erwartest. Ja, stell dir vor, du bist bei einem Sportwettkampf und kämpfst so mit und du erwartest, Letzter zu werden und du wirst auch Letzter. Dann bildest du dir nicht plötzlich ein, dass du Erster geworden bist. Weil du hast ja erwartet, Letzter zu werden. Und bei den Frauen war das ähnlich. Sie hatten nicht mal im geringsten die Auferstehung als Möglichkeit auf dem Schirm. Ja, sie bezahlten viel Geld für Gewürze und Kräuter und so weiter. All das haben sie sich geholt. Das machst du doch nicht, wenn du dir im nächsten Atemzug eine Auferstehung ausdenkst. Ja, sie machten sich Sorgen, wer kann uns den Stein wegwälzen? Sie waren schockiert, als Jesus weg war. In ihrer Vorstellungskraft gab es alles. Räuber, die den Leib geklaut haben, was weiß ich nicht alles. Was es nicht gab, war eine Auferstehung. Jesus war wirklich auferstanden. Und die Frauen stehen dort im leeren Grab vor dem Engel und sie müssen erstmal mit dieser unglaublichen Botschaft klarkommen. Aber der Engel sagt ihnen nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, er gibt ihnen auch gleich einen Auftrag mit auf den Weg. Er sagt, aber geht hin, Vers 7, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ja, wie er euch gesagt hat. Was hatte Jesus denn gesagt? Das lesen wir in Markus Kapitel 14, in Versen 27 und 28. Ja, es war 3 Tage vorher. Dort heißt es, Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Ja, und so kam es dann ja auch. Alle Jünger sind weggerannt und Petrus verleugnete ihn sogar. Ja, und hier ist das erste Mal, dass überhaupt irgendein Jünger von Markus erwähnt wird, seit Kapitel 14, Vers 72. Das ist eine ganze Menge von Versen. Und würden wir nicht nach all dem, was die Jünger getan haben, würden wir da nicht erwarten, dass der Engel sowas sagt wie, liebe Frauen, Jesus ist auferstanden und übrigens geht mal zu den Jüngern, die mit ihm damals durch die Gegend gelaufen sind, und sagt ihnen, Jesus will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ja, es war wirklich das Letzte, was sie getan haben und sie haben alles verspielt. Das macht der Engel aber nicht. Der Engel sagt seinen Jüngern in Vers 7. Die Jünger sind immer noch seine Jünger, obwohl sie geflohen sind, obwohl sie immer wieder eingeschlafen sind. Und dann fügt er Petrus hinzu. Er sagt, sagt seinen Jüngern und dem Petrus.
Da könnten wir sagen, das ist doch doppelt. Also Petrus war ja ein Jünger.
Aber die Botschaft von dem Engel ist, selbst mit Petrus, der nicht nur eingeschlafen ist, der nicht nur geflohen ist, sondern der ihn auch noch dreimal verleugnet hat, macht Jesus weiter. Weil Jesus so ist, darf ich dir jetzt sagen, wenn du heute mit Sünden gekommen bist und dich vielleicht fragst, kann Jesus einen Sünder wie mich eigentlich noch lieben? Dann ist die Antwort, er tut es. Und wenn du zu ihm kommst mit deiner Sünde und umkehrst von deiner Sünde, dann macht er mit dir weiter, wie er damals mit Petrus weitergemacht hat. Die Auferstehung ist wirklich passiert. Und sie ist nicht nur was für Jesus und einige Superheilige, die nie etwas falsch machen. Sie ist auch für die Petrusse dieser Welt die beste Nachricht der Welt. Denn sie bedeutet nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, sondern sie bedeutet auch, dass jeder, der an ihn glaubt, auch einmal auferstehen wird. Ja, wir singen das immer in unserem Freizeitlied. Mit ihm werde ich auferstehen. Das macht dann vor allem Petrus in seinen Briefen immer und immer wieder deutlich. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir eines Tages auferstehen. Die Auferstehung ist nicht nur ein riesengroßer Trost für uns. Denn sie bedeutet für uns, dass auch für uns, wenn wir zu Jesus gehören, mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass es dann erst richtig losgeht. Sondern die Auferstehung fordert dich auch ganz persönlich zum Handeln auf. Die Auferstehung fordert Reaktionen. Wenn Jesus wirklich gestorben ist, wenn er wirklich auferstanden ist, dann hat das Konsequenzen. Ja, entweder Jesus ist nicht auferstanden oder nicht wirklich gestorben. Denn dann ist es sehr dumm und reine Zeitverschwendung, ihm nachzufolgen. Ja, die Nachricht von der Auferstehung ist in irgendeiner Form eine Lüge und deshalb unwichtig. Oder Jesus ist wirklich auferstanden. Und dann ist die Nachricht von der Auferstehung die wichtigste Nachricht der Welt. Und weil es so wichtig ist, muss es Auswirkungen auf unser Leben haben. Und das sieht man an den Frauen. Vers 8, das heißt es, und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber in Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, die Frauen haben auf die Auferstehung reagiert. Sie sind in Panik. Ohne irgendjemand was zu sagen, rennen sie weg. Und dabei machen sie übrigens genau das Gegenteil von dem, was der Engel zu ihnen gesagt hatte. Wenn ihr mal reinguckt, in Vers 6 sagt der Engel, erschreckt nicht. In Vers 7 sagt der Engel, sagt seinen Jüngern. Und in Vers 8 lesen wir, sie erschrecken sich und rennen weg und sagen nichts. Ja, sie zeigen eine Reaktion, aber die falsche. Und das stellt die Frage an uns, wie reagiert man richtig auf die Auferstehung? Ja, viele Christen machen aus Jesus ja heute so eine Art Kuschelgott. Das fürchtet euch nicht. In der Bibel verstehen sie so, ja, eigentlich ist Jesus ja ganz harmlos, voll nett und irgendwie so ein großer Bruder, mit dem man so abhängen kann. Aber das ist irgendwie auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Neben einem fürchtet euch nicht, gibt es auch die Aufforderung, Gott zu fürchten. Ja, was denn jetzt? Fürchten oder nicht fürchten? Der Punkt ist, dass die Bibel zwei Arten von Furcht kennt. Die erste Furcht ist die Furcht, die die Frauen hatten und die ist falsch. Sie sorgt dafür, dass wir vor Gott und seinem Evangelium und dem, wer er ist, Angst haben und wegrennen. Ja, wenn wir Gott so fürchten, dann sehen wir ihn ausschließlich als etwas Bedrohliches. Die Art der Furcht, die die Bibel von uns fordert, nennen wir im Deutschen Ehrfurcht. Und wie bei der Furcht ist die Ehrfurcht geprägt davon, dass wir anerkennen, dass Gott sehr viel größer ist als ich. Er ist mächtiger als ich, er ist weiser als ich. Aber wenn wir ehrfürchtig sind, dann wissen wir das und wir rennen nicht weg von Gott, sondern zu ihm hin. Wisst ihr, Furcht treibt uns von Gott weg. Ehrfurcht treibt uns zu Gott hin. Und diese Ehrfurcht ist die richtige Reaktion auf die Auferstehung.
Staunen, ja. Staunen über den Gott, der selbst das größte Problem, was wir als Menschen haben, nämlich unseren Tod, besiegt. Aber kein angstvolles Wegrennen. Ja, das Letzte, was wir hier von den Frauen lesen, ist diese sprachlose Furcht. Das ist schon so ein bisschen seltsam. In den anderen Evangelien wird uns berichtet, dass die Frauen nach dieser kurzen Zeit, wo sie schockiert waren und weggerannt sind, dann doch noch weiter erzählt haben, was sie gesehen haben. Aber hier bei Markus ist es das Letzte, was wir von den Frauen lesen. Und ich glaube, der Heilige Geist will uns dadurch aufrütteln nach dem Motto: Lieber Leser, so haben die Frauen am Anfang auf die Auferstehung reagiert. Mach du es anders. Zeige mit deinem Leben eine Reaktion, die anders ist als die Reaktion der Frauen. Ich glaube, die meisten von uns haben heute nicht das Problem, dass sie die Ostergeschichte aus den Latschen haut, wie das bei den Frauen war. Ich glaube, die meisten von uns, vielleicht einige von euch, aber ich glaube, die meisten von euch haben nicht das Problem, dass wir die Auferstehung bezweifeln. Die meisten von uns haben das Problem, dass wir an die Auferstehung glauben und dass sie uns doch oft so kalt lässt. Wisst ihr, ich habe am Anfang gesagt, dass ich als kleiner Grundschüler gehört habe, dass es Christen gibt, die nicht an die Auferstehung glauben und das ziemlich sinnlos fand. Und genauso glaube ich heute, in die Kirche zu gehen, christlich zu sein, ohne an die Auferstehung zu glauben, ist vollkommen sinnlos. Aber Christ zu sein, zu glauben, dass Jesus das getan hat und trotzdem einfach so weiterzuleben wie vorher, das ist nicht viel besser. Für uns Christen besteht die Herausforderung darin, dass wir die Auferstehung nicht einfach nur für wahr halten, sondern dass wir Menschen werden, die von der Auferstehung angetrieben werden. Ja, wenn wir Autos wären, würde ich sagen, die Auferstehung muss das Benzin werden, mit dem wir durch unser Leben fahren. Und von daher besteht für uns die Herausforderung, Auferstehungsmenschen zu werden. Menschen, die von der wichtigsten Nachricht der Welt überzeugt sind, die von der wichtigsten Nachricht der Welt geprägt sind, die von der wichtigsten Nachricht der Welt motiviert sind. Nicht nur an Ostern, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag der Woche. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, ein Leben zu führen mit dem Blick auf die Auferstehung. Ja, was kann man denn konkret dafür tun? Ich glaube, einerseits können wir dafür beten, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet und es wirklich Auswirkungen auf unser Leben hat, dass wir an die Auferstehung glauben. Wisst ihr, unsere Gebete sind ja häufig und in den allermeisten Fällen Gebete für irgendwelche Probleme, die wir haben. Und das ist nicht falsch. Ja? Herr, schenke, dass das Wetter gut wird. Schenk du, dass der und der wieder gesund wird. Schenk du, dass das und das Problem, was ich habe, gelöst wird. Schenk du, dass der Traum, den ich habe, in Erfüllung geht. Wenn Paulus für die Gemeinden betet, in seinen Briefen, dann sind seine Gebete sehr selten Gebete für irgendwelche konkreten Sachen, die sich die Epheser oder Philippa oder wer auch immer gewünscht haben, sondern es sind meistens Gebete, dass sie geistlich wachsen. Und eines der Gebete, was Paulus dort betet, ist: Herr, öffne ihnen die Augen des Herzens. Ja, dass wir nicht nur die Auferstehung irgendwie für wahr halten, sondern dass wir davon wirklich überzeugt werden, dass es was ist, was uns prägt. Dass wir dastehen und sagen, ja, die Auferstehung ist passiert und seitdem ist alles anders. Und das Zweite, was ich euch als konkrete Hilfe mit auf den Weg geben möchte, um Menschen der Auferstehung zu werden, um Menschen zu werden, die von der Auferstehung angetrieben werden, ist, dass ihr einfach mal über dieses Leben nach der Auferstehung, nach eurer eigenen Auferstehung nachdenkt. Ich glaube, dass uns jungen Menschen das meistens sehr schwer fällt. Ich weiß nicht, wer von euch wirklich mit einem ernsthaften körperlichen Leiden zu kämpfen hat. Vielleicht denken die von euch schon mehr darüber nach, wie es mal sein wird, wenn es nicht mehr sein wird im Himmel. Aber eigentlich sind wir jungen Menschen ja zu einem Großteil, wenn wir nicht gerade krank sind, sehr kräftig und haben nicht so viel mit gesundheitlichen Problemen zu tun.
Bei älteren Menschen ist es anders. Die Amerikanerin Joni Erickson Tader machte im Alter von 17 Jahren einen Kopfsprung in einen See. Leider war der See nicht tief genug und als Folge davon ist sie seitdem querschnittsgelähmt und kann weder Arme noch Beine bewegen. Und sie berichtet, dass sie einmal in einem Gottesdienst war. Es war eine sehr große Gemeinde und in der Gemeinde war es üblich, dass man sich zum Beten hinkniete. Und so sagte der Pastor mitten im Gottesdienst: Leute, kniet euch jetzt mal alle hin, wir beten. Und das taten dann alle, ich weiß nicht, die 500 oder 800 oder 1000 Leute, die da waren. Alle bis auf Joni Tader, die das eben nicht konnte. Und sie erzählt von sich, dass sie zu weinen begann, als sie sah, wie alle diese Leute sich hinknieten. Und dann schreibt sie sinngemäß: Wenn es keine Auferstehung geben würde, dann hätte ich darüber geweint, dass ich mich nicht einfach mal hinknien kann. Und hätten wir so das alles beobachtet, wären wir so in dieser Gemeinde rumgelaufen und hätten gesehen, all die Leute knien sich hin, außer sie, und sie weint, hätten wir vermutlich auch gedacht, naja, sie weint, weil sie sich nicht hinknien kann. Aber sie schreibt weiter: Weil ich weiß, dass ich eines Tages mit einem neuen Körper auferstehen werde, habe ich vor Freude geweint. Ich habe mich auf den Himmel gefreut und wisst ihr, was das Erste ist, was ich mit meinen auferstandenen Beinen machen möchte? Ich möchte zu Jesus gehen und mich dankbar vor ihn hinknien. Ich sitze jeden Tag in meinem Rollstuhl mit kaputten Fingern, verkümmerten Muskeln, steif gewordenen Knien und ohne Gefühl in meinem Körper, von den Schultern abwärts. Eines Tages werde ich einen neuen Körper haben, bekleidet mit dem weißen Gewand der Gerechtigkeit Christi. Kannst du dir vorstellen, was für eine Hoffnung die Auferstehung jemandem wie mir gibt? Seht ihr, wie die Tatsache der Auferstehung alles ändert? Auch wenn niemand von uns querschnittsgelähmt ist. Wir alle tragen an Dingen, die wir gerne anders haben möchten. Und wie ich gesagt habe, je älter du wirst, desto mehr Sachen werden das. Entweder du nimmst es schulterzuckend hin, oder du ignorierst es, oder du beschwerst dich am laufenden Band, oder du machst es wie Joni Tader und blickst über dieses Leben hinaus auf ein Leben nach der Auferstehung, wenn alles vollkommen gut sein wird. Und deswegen sollten wir Auferstehungsmenschen werden. Ja, das sind Menschen, die ehrfürchtig Gott suchen und die so ausgerichtet sind auf diese andere Welt, dass sie nicht schweigen können über das, woran sie glauben. Das Ende des Auferstehungsberichtes hier im Markus-Evangelium ist nicht das Ende der Geschichte von Jesus. Und es ist der Anfang eines neuen Lebens mit ihm für jeden, der an ihn glaubt. Amen.